Morgen, liebe Geschwister, das ist ja eine sehr schöne Zeit mit euch. Zum ersten Mal hören wir den Wegweiserchor. Ganz klasse habt ihr das gemacht. Gottes Lob aus dem Mund von Kindern, das ist etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns, dass wir wieder mal hier sein können. Während ich dort in der Eingangshalle stand am Anfang und überlegte, wie heißt die Person nochmal? Ich hab's fast drauf. Da kamen einige andere auf mich zu und sagten, hallo Hans-Walter, ist deine Frau Rosi auch da? Oh wow, und nicht nur einer, zwei, drei, vier. Ja, ich wünschte, ich könnte alle Namen behalten, die ich mal gehört habe. Herzlich seid ihr gegrüßt in Lübeck. Wir sind ja vor einer guten Stunde bei euch vorbeigefahren. Rosi und ich waren mal in einer Gemeinde in Madrid eingeladen, der größten evangelikalen Gemeinde in Madrid. Fast alles ehemalige Rauschgiftabhängige, Drogenabhängige. Es gibt einen Arbeitszweig in unserer Mission, der weltweite Einsatz für Christus. Die arbeiten nur unter dieser Zielgruppe in der ganzen Welt. Die haben Zentren in Afghanistan, in der Mongolei, in Indien, Australien, in Argentinien, Brasilien und in vielen anderen Ländern. Betel heißt er. Und dann sollte ich aufstehen und die Predigt halten. Und dann sagte mir am letzten Moment der Gemeindeleiter, übrigens, wenn du jetzt sprichst, dann hören dich alle unsere Leute, alle unseren Teams in der ganzen Welt. Sie sind nämlich per Computer zugeschaltet. Oh, da wird mir dann auch schon anders, weil ich muss ja zu einem Inder anders reden als zu einem Afghanen, zu einem Mongolen und so weiter. Und dann habe ich nur gedacht, gut, dass Gott nach seiner Verheißung auch zugeschaltet ist. Und durch seinen Heiligen Geist kann er das Wort anwenden in den Herzen dieser vielen Leute. Ich wurde noch gebeten, uns kurz vorzustellen. Wo sitzt jetzt meine Frau gerade? Ah, hallo. Grüß dich, Rosi. Ja, Rosi und ich mit unseren zwei Kindern, Manuel und Michael und deren brasilianischen Damen inzwischen. Wir sind jetzt 28 Jahre in Brasilien, haben dort lange Zeit auch in der Missionsleitung gearbeitet. Zurzeit sind wir verantwortlich für alle Teams unserer Missionsgesellschaft, die uns rausgeschickt hat mit der Gemeinde, dem weltweiten Einsatz für Christus, auf dem ganzen amerikanischen Kontinent. Und so kommen wir dann einmal im Jahr ungefähr dazu, unsere Geschwister zu besuchen, Zeit mit ihnen zu verbringen, besonders mit den Leitern und auch herauszuhören, wo Gott segnet oder wo es vielleicht Probleme und Schwierigkeiten gibt, um ihnen dann auch je nach Möglichkeit zu helfen. Zwei kurze Highlights aus dem letzten Jahr. Unsere Indianerarbeit ist ja auch sehr gewachsen durch Gottes Gnade und da ist ja diese Leiter- und Pastorenkonferenz aller gläubigen Indianer einmal im Jahr von unserem Team veranstaltet. Immer wechselt der Ort, die Zeit ist ungefähr die gleiche, aber nie wissen wir genau, ob die Mund-zu-Mund-Propaganda wirklich funktioniert hat, ob alle Leute das mitbekommen haben oder nicht. Das ist immer so ein kleines Abenteuer, wenn es kein E-Mail gibt und keine Briefe. Wie soll man dann die Nachricht verschicken heutzutage? Und dann erleben wir, dass an dem Tag, an dem die Konferenz anfangen soll, 1400 Indianer auf einmal anrücken. Kanus so groß, dass ein ganzes Dorf reinpasst. 50, 60 Leute. Manche kommen zu Fuß, die meisten mit ihren Kanus, manche mit Motoren, manche mit Ruderbooten. Und dann sind sie da. Und jedes Jahr stellen wir fest, dass mehr und mehr Nicht-Pastoren und Nicht-Leiter mitkommen. Die sind noch nicht mal gläubig. Denn inzwischen haben die gemerkt, also unsere Pastoren, unsere Leiter, die kommen so begeistert von dieser Konferenz zurück. Das Wort Gottes erfüllt mich. Jesus hat uns gesegnet. Was heißt das eigentlich? Wir wollen auch dabei sein. Können wir? Und dann sagen die Pastoren, ja, kommt doch einfach mit. Wenn wir genug Proviant haben, werden wir das schon schaffen. Und dann sind sie die ganze Woche dabei und nicht nur dabei, sie hören das Wort, verstehen es, sehen die Auswirkungen und sagen, das möchte ich auch. So darf das Team mehr und mehr wachsen unter 13 verschiedenen Indianerstämmen inzwischen. Auch die Arbeit in Mexiko, El Monte, so heißt das Gebiet, ein großes Freizeitgelände von 27 Hektar wurde umgebaut. Räumlichkeiten entstanden, um Gäste zu beherbergen. Die umliegenden Farmer, die wollen das gar nicht gerne, werden aufgestachelt durch einflussreiche Leute. Die Polizei wird bestochen Und dann kommen sie doch tatsächlich und besetzen das Gebiet und sagen, das gehört uns, das gehört euch gar nicht. Das musste dann zum Gericht, viele Verhandlungen und so weiter. Das war vor 5 Jahren. Bis heute ist unser Team da. Vertraut Gott, dass er sein Recht spricht und dass es auch eingehalten wird. Und Menschen kommen zum Glauben wie nie zuvor. Denn über die sozialen Medien wird natürlich dieses Gebetsanliegen in ganz Mexiko und darüber hinaus verteilt. Die Leute wollen wissen, was ist denn das mit dem El Monte? Was machen die denn da, Leute, die Farmer? Warum wollen die denn da hin? Und warum ist das so schwierig mit den Gerichtsverhandlungen? Und warum sind die immer noch da und konnten immer noch nicht vertrieben werden? Da möchte ich mit dabei sein. Und auch da kommen viele Leute zum Glauben. Es gibt Mütter- und Töchterfreizeiten, nur für die. Väter- und Söhne-Freizeiten. Dann gibt es Camps, Abenteuercamps, Sportcamps. Es ist eine Freude zu sehen, wie viele Menschen dort ihr Leben dem Herrn übergeben. Das ist eine große Freude. Ja, vielleicht mal so weit zu unserem Dienst. Jetzt gehen wir nochmal zurück ins Amazonasgebiet und sind da in einem kleinen Indianerdorf mittendrin. Auf der einen Seite zieht ganz gemächlich ein Fluss vorbei. Auf der anderen Seite des Dorfes geht es zu den Süßkartoffelfeldern. Die Dunkelheit ist inzwischen reingebrochen. Alle 10 Hütten dieses Dorfes sind leer, weil sich die ganze Dorfgemeinschaft um das Lagerfeuer versammelt hat. In der Luft liegen Schwaden von Rauch. In der Luft liegt aber auch eine ungeheure Spannung. Denn der Missionar Cassio, ein guter Freund von uns und Leiter des Amazonas-Teams, der hat gerade nochmal erklärt, wie man ein Kind Gottes werden kann. Alle hören aufmerksam zu, aber ein Herz, das klopft ganz besonders. Marcio, ein junger Mann und Sohn des Dorfchefs, der weiß ganz genau, dass er heute gemeint ist. Seitdem die Missionare nämlich vor 5 Jahren etwa in ihr Dorf gezogen sind, da hat er ihnen geholfen, die Sprache zu lernen und auch die ersten Bibelverse zu übersetzen. Sie hatten viele Gespräche über alles Mögliche. Und langsam war in Marcio die Überzeugung gewachsen, dass dieser Jesus, den er da kennenlernte, tatsächlich stärker ist als alle Geister, die er so fürchtete. Und dass dieser Jesus in sein Herz einziehen möchte. Und langsam, ja, Monate für Monate, er hatte eigentlich immer noch gezögert. Warum hatte er gezögert, dem Ruf zu folgen? Er schaute auf andere, die intelligenter waren nach seiner Meinung. Stärker, redegewandter, würdiger. Und er beschaute besonders auf seinen Vater. Der muss als erster Jesus in sein Herz aufnehmen, und dann kann ich das auch tun. Nur der Vater ist an diesem Abend der Einzige, der nicht bei der Versammlung dabei ist, denn er liegt betrunken in seiner Hütte. Jetzt steht Marcio ganz mutig auf und sagt, eigentlich wollte ich andere vorlassen, aber jetzt weiß ich, Jesus ruft mich heute. Und ich will ihm folgen. Alle schauen verblüfft auf Marcio. Und der Missionar sagt, das ist ja wunderbar. Willst du das wirklich? Ja, das will ich. Okay, darf ich dir dann mal noch so ungefähr 10 Fragen stellen über Gott, über die Bibel, über Jesus? Und du beantwortest sie so gut sie kannst vor der ganzen versammelten Mannschaft. Können wir das machen? Ja, können wir gerne machen. Und dann ging das los, er musste alle Fragen nochmal beantworten, nochmal hörten die Leute, worum es geht. Und dann hat er den Schritt zu Jesus getan, als erster, weit und breit, hunderte von Kilometern im Durchmesser, war er der Erste, seitdem man denken kann. Gottes Geschenk einer klaren Entscheidung für ihn. Vor diesem Hintergrund möchte ich eine Geschichte lesen, die uns an Marcios Geschichte erinnert, aus Johannes 21, das letzte Kapitel in diesem Evangelium, das von Johannes geschrieben wurde, einem Jünger. Es Es geht unter anderem um diese dreimalige Frage: Petrus, hast du mich lieb? Dann geht es weiter ab Vers 18 von Kapitel 21. Ich versichere dir, Petrus, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf: Folge mir nach. Petrus drehte sich um und sah, dass der Jünger hinter ihnen ging, den Jesus liebte. Jener Jünger, der sich beim Abendmahl zu Jesus hinübergelehnt und gefragt hatte: Herr, wer von uns wird dich verraten? Petrus fragte Jesus: Was ist mit ihm, Herr? Jesus erwiderte: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge du mir nach. Deshalb verbreitete sich in der Gemeinde der Gläubigen das Gerücht, dass dieser Jünger nicht sterben würde. Doch das hatte Jesus nicht gesagt. Er hatte nur gesagt: Wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht das dich an? 2000 Jahre liegen zwischen der Geschichte von Marcio und von Petrus. Und sowohl Petrus, der Fischer, als auch Marcio, der Sohn des Dorfchefs, können auf das größte Ereignis zurückschauen, was einem Menschen passieren kann. Das müssen wir uns mal vorstellen. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der schon vor der Erschaffung der Welt da war, der die Gegenwart des Vaters Gottes nicht wie einen Raub festhielt, das behalte ich jetzt, das lasse ich nie mehr los, der aus Liebe zu dir und mir auf diese Erde kam, der Kranke gesund und Tote auferweckt hat, der Brot vermehrt hat, der dem Tod die endgültige Macht genommen hat, der den Teufel aber sowas von besiegt hat, vor dem jedes Knie eines Tages sich beugen muss, jede Zunge bekennen wird: Du bist der Herr, der nicht nur ein Leben mit Qualität verspricht, sondern dieses Versprechen auch hält. Er ist ja die Quelle des Lebens, der die Macht hat, dein und mein Leben völlig neu zu gestalten, der dich an die Hand nimmt und dir immer treu zur Seite stehen wird. Dieser Jesus nennt dich auch heute Morgen wieder bei deinem Namen und lädt dich ein: Folge mir nach. Es gibt wohl keine Einladung, die außergewöhnlicher wäre als diese. Wer will denn so etwas nicht annehmen? Gehen wir mal zurück zum Text, den wir gelesen haben, zu diesem letzten Dialog Jesu mit Petrus, wie Johannes ihn uns weitergibt. Wir werden ja den Eindruck nicht los, dass Jesus seinen Jünger Petrus einige Male auf die Probe stellen will. Immer mit der Absicht, ihm zu helfen und ihn auch auf die Konsequenzen dieser Nachfolge aufmerksam zu machen. Dreimal diese eindringliche Frage: Hast du mich lieb, Petrus? Und dann: Folge mir nach. Und Petrus dreht sich um. Dieses Folge mir nach, das hört Petrus ja nicht zum ersten Mal. Bereits vor 3 Jahren, als er mit seinem Bruder Andreas noch vom Fischfang lebte, da hörte er diese Aufforderung und verließ alles, was er hatte, um Jesus zu folgen. 3 intensive Jahre war er dann mit Jesus und den Jüngern zusammen, ständig in seiner Nähe, Augenzeuge von Wundern. Er hörte tiefe Predigten über das Alte Testament, die Verheißungen darin, dann die neue Lehre von Jesus, die ganzen Gleichnisse. Er hörte Diskussionen mit den Pharisäern und vieles, vieles mehr. Und jetzt traute seinen Ohren richtig: Noch einmal folge mir nach, so als wäre es das erste Mal. Aber ist Petrus denn nicht schon 3 Jahre gefolgt? Sind wir nicht schon so lange mit ihm unterwegs? Das gehört doch zum ABC der Grundschule eines christlichen Lebens. Und ähnlich reagiert Petrus. Er dreht sich um, er scheint eine Person zu suchen, entdeckt sie und dann will er erst mal wissen, was mit diesem Johannes, das ist der wohl, dieser Jünger, passiert. Der immer so nah bei Jesus war. Knüpft Jesus ihn sich jetzt vielleicht auch vor? Folge mir nach. Bin ich doch schon so lange mit ihm unterwegs. Ihr Lieben, so einfach diese 3 Worte auch sind, folge mir nach, so eindeutig und so ohne Schnörkel, haben wir nicht auch immer wieder unsere Aufs und Abs damit? Wir hören sie und drehen uns um. Wir berufen uns auf eine Zeit, ja, da haben auch wir eine Entscheidung für Jesus getroffen und jetzt sind wir eben christlich. Wir hören gar nicht mehr richtig hin, kennen wir doch schon. Wir lesen Gottes Wort für andere. Wir lesen Gottes Wort als reine Information, ohne zu fragen, was heißt das denn jetzt für mich heute? In meiner Situation. Habe ich das? Bin ich das? Tue ich das? Wir drehen uns um und vergleichen uns mit anderen. Wir sind dann entweder stolz, weil wir uns besser fühlen, begabter als andere, glauben, dass wir geistlicher sind, begabter, oder wir sind frustriert, weil andere es einfach besser können als wir. Sie werden mehr geachtet, mehr geliebt. Mich sieht ja keiner. Wir haben vergessen, dass Nachfolge etwas ganz Persönliches ist zwischen Jesus und mir. Nachfolge ist etwas ganz Persönliches zwischen Jesus und mir. Er ist Gott und ich bin's nicht. Gott geht uns in Jesus voran und das Schönste, was uns passieren kann, ist in seiner Nähe ihm nachzufolgen. Folge du mir nach. Das musste Petrus wieder mal so deutlich hören. Und hören wir das doch auch heute einmal so, als wenn es das erste Mal wäre. Folge du mir nach. Nicht meinen Segnungen, nicht meinen Geschenken, nicht dem schönen Gefühl, was vielleicht daraus kommen kann. Zeig mir, wie gerne du mit mir, so sagt Jesus uns, zusammen sein möchtest. Ich jedenfalls sehne mich nach der Gemeinschaft mit dir. Nimm dir Zeit, auch in meiner Gemeinschaft zu sein. Ich habe dir viel zu sagen, wir haben uns viel zu sagen. Lasst uns gemeinsam vorangehen können. Paul Tripp, ein christlicher Autor, hat sich sehr viel Gedanken über Gemeindeleben und Jüngerschaft gemacht. Und er hat einmal folgende Sätze geschrieben, die ich jetzt einmal vorlesen möchte. Überleg doch einmal, wie du zu dieser Aussage stehst, ganz persönlich. Die Gemeinde Jesu heute hat viel mehr Konsumenten als engagierte Mitarbeiter. Unsere Tendenz, zu gemeindlichen Konsumenten zu werden, hat die Durchschlagskraft der Ortsgemeinde geschwächt. Für die meisten von uns ist Gemeinde lediglich ein Ereignis, zu dem wir gehen oder eine Organisation, der wir eben angehören. Wir sehen die Nachfolge Jesu nicht als einen Ruf, der mein ganzes Leben einbezieht. Das ist ein gewaltiger Satz. Wir sehen Nachfolge nicht als einen Ruf, der mein ganzes Leben einbezieht. Ja, da ist die erste Entscheidung. Ja, das will ich. Ich steige aus dem Zug aus, der in die falsche Richtung fährt und steige in den Zug ein, der in die richtige Richtung fährt, so ganz gegensätzlich. Aber da ist auch die tägliche Entscheidung, dran zu bleiben, mich Gottes Einfluss auszusetzen. so zu leben, dass es ihm gefällt. Ja, ich freue mich an dem unbeschreiblichen Reichtum, der jetzt mein Leben erfüllt, aber ich weiß auch um die Kosten der Nachfolge und bin bereit, sie zu bezahlen. Ich sage Ja zum Kreuz Jesu und ich sage auch Ja zum Kreuz, das er für mich bereit hat, um mich wachsen zu lassen. Ich begrüße die schönen Tage und wir lernen, die schlechten Tage anzunehmen. Kein anderer kann uns an unserer Stelle Jesu nachfolgen. Nachfolge heißt also Jesus zuerst und dann Petrus. Jesus und Marcio. Jesus zuerst und ich, die Person des Universums, in dieser Reihenfolge. Heute machen wir uns so groß. Unsere Bedürfnisse, unsere Probleme, unsere Pläne, unser Wohlbefinden. Und Jesus ist zu unserem Dienstleister geworden. Das Erste, was wir aus diesem Text heraus lernen wollen, Nachfolge, da geht es um die Person des Universums, Jesus Christus, der gesagt hat, komm, wir wollen zusammengehen, folge mir. Aber Nachfolge heißt auch ein zweites, nämlich loslassen. In dem Text, den wir gelesen haben, da lese ich nochmal die Verse 18 und 19. Ich versichere dir, Petrus, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Da war diese Unabhängigkeit da. Du warst dein eigener Chef. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wohin du nicht gehen willst. Da ist jemand anders da, der die Führung für dich übernimmt. Und das heißt loslassen, auch meiner eigenen Lebensregie. Und genau diese beiden Dinge gehören zum Wesen der Nachfolge. Ich gehe einer Person hinterher, der wichtigsten im Universum, Jesus Christus, übergebe ihm das Steuer meines Lebens und gleichzeitig lasse ich die Dinge los, die mich daran hindern. Das geht ja gar nicht, dass ich hier festhalte und gleichzeitig Jesus folgen will. Natürlich denken wir hier sehr oft an diese Süchte, an Bindungen, an sündige Gewohnheiten, die Gott keine Ehre machen. Aber ich möchte auch auf Dinge hinweisen, die wir uns dann oft gar nicht so schnell eingestehen wollen. Die Vorstellung zum Beispiel, dass Nachfolge eher eine traurige, strenge, ermüdende Angelegenheit ist. Ach, jetzt muss ich schon wieder nachfolgen. Ach, jetzt muss ich mich schon wieder anstrengen. Oder, dass wir nicht so gut einstehen wollen, ist dieses heimliche Misstrauen Gott gegenüber. Hört er mich wirklich? Sieht er mich wirklich? Ich habe schon so oft gebetet, ich sehe keine Besserung. Lohnt es sich wirklich? Bei all den Millionen von Christen, sieht er mich da überhaupt? Ich bin doch nur eine Nummer, eine Zahl. Ich werde bestimmt übersehen. Und da sitzen auch diese tief sitzenden Überzeugungen, die uns in unserer Kindheit eingebläut wurden. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Mit anderen Worten, streng dich an, dann bekommst du auch den Segen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Aus dir wird nie etwas. Ich treffe viele Menschen, die mit diesem Satz herumgehen, ihr Leben lang. Deine Schwester ist viel schlauer als du. Diese eher verborgenen, tiefen Überzeugungen, die können uns an unser Leben so binden, wie ein dickes Schiffstau am Kai, das jemand vergessen hat, loszumachen. Der Motor ist noch zu hören von dem Schiff. Der Bug des Schiffes zeigt in die richtige Richtung. Aber das Schiff bewegt sich nicht von der Stelle. Es sitzt fest. Und gerade an so Überzeugungen, an solchen tiefsitzenden Gedanken. Aber ihr Lieben, der, dem du nachfolgst, sagt dir an anderer Stelle, Johannes 15, ich möchte in dir leben und du in mir. Diese Gemeinschaft, die nur auf Glauben hin funktioniert. Glaub daran und erlebe es. Ich in dir und du in mir. Und dann wächst Frucht daraus, dann hast du auch die Kraft, mir gerne nachzufolgen, nicht nur Kraft, sondern dann möchtest du die Gemeinschaft mit mir haben, weil ich dir dann Worte sage, die du sonst nie hörst. Ich habe immer die richtigen Worte für dich, denn meine Schafe hören meine Stimme. Nicht hören sie vielleicht, werden sie irgendwann mal hören, sondern meine Schafe hören meine Stimme. Da ist etwas gewachsen durch die Wiedergeburt. Diese unverkennbare, ermutigende Stimme des Hirten, die hören wir heraus und die richtet uns auf in unserem Alltag. Ich möchte schließen mit einem Beispiel einer Kollegin von uns, einer Missionarin aus Schottland, Miriam mit Namen. Sie ist jetzt Teil des internationalen Leitungsteams, aber früher waren sie mit ihrem Mann und ihren Kindern Missionare in Tschad, in Afrika. Haben dort einige Jahre gearbeitet, Arabisch gelernt und dann evangelisiert unter dieser muslimischen Bevölkerung. Etwas, was sie sehr aufgerichtet hat, waren die Kassetten, die von zu Hause geschickt wurden. Kennt ihr das noch, die Kassetten? Das waren so kleine Dinger, ne, mit so kleinen Röllchen drin und so. Ah, die Kassette ist wieder da, vom Gottesdienst in unserer Gemeinde, die uns ausgesandt hat. Nicht die Heimatgemeinde, wo ich aufgewachsen bin, aber die andere, die schickt immer Kassetten. Und dann setzt man sich hin und hörte die Kassette von der Predigt und von den Gesängen. Und wie sehr hat sie das gestärkt im Tschad, wo es keine Gemeinde gab, wo es nicht nur äußerlich trocken war, sondern auch geistlich trocken. Und eines Tages, da hörte sie und ihr Mann eine Kassette und nach der Predigt nochmal ein Gemeindelied mit allen zusammen. Und dann hörte sie genauer hin, die Stimme kenne ich doch. So einen Bass hat nur mein Vater. Wie kommt der denn in die Gemeinde? Der müsste doch eigentlich in Glasgow sein und da in die Gemeinde gehen. Interessant. Oder er hat einen Doppelgänger. Irgendwann haben sie dann mal wieder telefoniert und dann stellte sie ihrem Papa die Frage, sag mal, an dem und dem Sonntag, da habe ich die Kassette bekommen von der Gemeinde in Aberdeen, aber da gehst du ja gar nicht hin. Aber ich meinte, deine Stimme gehört zu haben. Da hast du gar nicht so unrecht, sagt der Papa. An dem Sonntag war ich zu Besuch in der Aberdeener Gemeinde. Und dann hast du wohl tatsächlich meine Stimme gehört. Warum konnte Miriam die Stimme des Vaters wiedererkennen? Weil sie als Kind immer neben ihrem Papa stand, als die Gemeinde sang. Und dieser Bass, der hat sich so eingeprägt, dass sie ihn heraushört aus vielen anderen Stimmen. In Aberdeen waren 400 Gemeindeglieder, die gleichzeitig gesungen haben. Ja, unser Hirte, der kennt uns und wir kennen seine Stimme. Je mehr wir ihm nachfolgen, je mehr wir Gemeinschaft mit ihm haben, desto mehr können wir sie von anderen Stimmen unterscheiden und richtet sie uns auf, hilft uns in der Nachfolge Jesus nach. Der Jesus segne uns alle dabei. Amen.